Es grüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wohnungslos, obdachlos und dann auch noch krank. Das ist doch eine wirklich fürchterliche Vorstellung, oder? Und dann bei diesen Temperaturen kein Zuhause zu haben, wo man es sich doch am liebsten zu Hause kuschelig und gemütlich macht. Offizielle Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland nun auf der Straße leben, gibt es nicht, liebe Zuhörer. Geschätzt werden, dass es zwischen 800 und 900.000 sind. Nun könnte man ja sagen, das muss doch nicht sein. Keiner bei uns muss auf der Straße leben. Die können doch für sich sorgen, muss ich auch. Die sollen sich mal ein wenig zusammenreißen. So manch einem Zeitgenossen fehlt das echte Verständnis für Menschen, die in der Obdachlosigkeit leben und sich dieses Leben ein Stück weit auch ausgesucht haben, weil sie die Hilfsangebote nicht annehmen und, liebe Zuhörer, ich möchte sogar sagen, nicht annehmen können. Ja genau, Sie haben richtig gehört. Viele Menschen, die auf der Straße leben, können aus irgendwelchen Gründen keine Hilfe annehmen oder in einer Wohnung wohnen. Warum das so ist, darüber werde ich heute mit Bruder Martin Berni sprechen. Er hat die Straßenambulanz Franz von Assisi in Nürnberg aufgebaut und im Februar 2004 ging er dann nach Ingolstadt und dort leitet er die Wärmestube San Franziskus und die Straßenambulanz. Er hat tagtäglich mit Wohnungslosen, mit Obdachlosen und auch obdachlosen kranken Menschen zu tun. Bruder Berni wird uns heute ein Stück weit dabei helfen, verständnisvoll auf obdachlose Menschen zu schauen, egal welchen äußeren Eindruck sie auf uns machen. Warum sich Menschen einer auch absichtlich verwahrlosen lassen, um vielleicht in Ruhe gelassen zu werden. Ich grüße ganz herzlich meinen Studiogast, den Franziskanerbruder Martin Berni. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Bruder Martin, was führt Menschen in die Obdachlosigkeit? Welche Geschichten haben Sie da schon gehört?
Die Geschichten sind sehr vielfältig. Oft spielen Alkohol, Drogen, psychische Erkrankung eine Rolle, Arbeitslosigkeit, Scheidungen, das in Kombination zusammen, das führt sehr schnell, dass Menschen durch das soziale Netz fallen, die vorher sehr gut eingebunden waren, aber jetzt eben keinen Halt mehr haben.
Das heißt auch, so manch Obdachlose hat vielleicht sogar Familie, also Kinder.
Genau.
Mhm. Bruder Martin, wenn man Ihren Lebenslauf liest, dann merkt man schnell, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit und auch Liebe den Armen und Kranken gilt, und zwar den im Herzen auch Kranken. Sie sind ausgebildeter Krankenpfleger. Gut, das ist jetzt so auf der körperlichen Ebene, doch Ihre Ausbildung haben Sie in einer psychiatrischen Fachklinik absolviert. 1977, also vor mehr als 30 Jahren, sind Sie in den Orden der Franziskaner eingetreten. Heute leben Sie in einer ökumenischen franziskanischen Gemeinschaft. Sie sind Bruder, das heißt kein Theologe, Sie gehören nicht zu den Patres. Erzählen Sie uns etwas über die Ausbildung in der psychiatrischen Fachklinik, vielleicht auch Ihre Berufung zum Franziskaner und was es jetzt heißt, in einer ökumenisch-franziskanischen Gemeinschaft zu leben.
Also ich konnte nach meiner Schulausbildung, konnte ich mir raussuchen, in welche Klinik ich gehen wollte, um eine Krankenpflegeausbildung zu machen. Habe in mehreren Kliniken so Praktikas gemacht und bin in der Psychiatrie hängen geblieben. Wir haben in meiner Heimatstadt Rottweil ein großes psychiatrisches die Fachklinik, das in Trägerschaft von den barmherzigen Schwestern von Untermarchtal ist, auch heute noch geleitet wird. Und dort habe ich sehr viel Positives erlebt in dieser Klinik, wie diese Schwestern, wie das Personal mit psychisch kranken Menschen umgeht. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeit, als ich dort war, dass ich dann für mich gesagt habe, ich möchte in einem Bereich arbeiten, wo man nicht so viel Menschen findet, die da tätig sein wollen. Und so hat sich das für mich dann auch ergeben, auch durch das Vorbild dieser Schwestern, mit einer Biografie des heiligen Franz von Assisi, dass ich mich dann entschieden habe, in den Orden zu gehen und dort auch weiter im sozialen Bereich zu arbeiten, so wie es Franziskus ja auch gemacht hat.
Und heute leiten Sie eine ökumenische franziskanische Gemeinschaft. Das heißt, Sie leben nicht nur mit Franziskanern zusammen.
Es ist so, dass ich vor einigen Jahren den Franziskanerorden verlassen habe, aus persönlichen Gründen, und bin in eine franziskanisch-ökumenische Gemeinschaft San Damiano übergetreten. Und zwar ist bei uns, wir sind sehr nah an den Menschen, arbeiten im sozialen Bereich. Und was für uns so wichtig sind, das sind so einige Punkte, die in unserer Gemeinschaft sehr wichtig sind. Das ist die Option für die Armen. Das war ein großes Thema von Franziskus. Achtsamkeit in der Schöpfung, Bewahrung der Schöpfung, Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Bewusster und einfacher Lebensstil. Also bei uns gibt es keine Klöster, sondern wir wohnen in ganz normalen Mietwohnungen. Dann auch, was sehr wichtig ist, denke ich, gerade in der heutigen Zeit, Mut zum ehrlichen Umgang miteinander. Das zu versuchen, jeden Tag aufs Neue. Das ist, denke ich, was Wichtiges. Und dann aus der Verlässlichkeit Gottes Kraft schöpfen und weitergeben. Das sind so die Pfeiler, die unsere Gemeinschaft trägt und die wir versuchen, im Alltag zu leben. Jeder an seinem Ort, wo er ist.
Und Sie leben das in der Straßenambulanz in Ingolstadt, wohnungslos, obdachlos und krank. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, abgeleitet aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus 25, 40. Erwähnen möchte ich noch, dass Sie ein halbes Jahr in Kalkutta im Sterbehaus der Mutter Teresa mitgearbeitet haben, außerdem auch einige Monate bei den Brüdern der Mutter Teresa in Paris, in der Obdachlosenarbeit und dann sechs Jahre in der AIDS-Pflege in München tätig waren. Also Sie sind mit sehr viel Krankheit und Leid, mit Abschiednehmen und Sterbeprozessen in Berührung gekommen, auch mit inneren Sterbeprozessen. Man könnte fast den Eindruck haben, Sie kann nicht mehr viel schocken. Stimmt das so, Bruder Martin?
Ich habe zwar sehr vieles erlebt immer noch sehr vieles, auch vieles Neues. Und es gibt immer noch Dinge, die mich schocken. Also ich bin keiner, der abgebrüht ist, wo alles jetzt so abgeht, sondern mich schockieren immer noch bestimmte Dinge, Dinge, die ich auch nicht verstehen kann, warum die sind. Also wenn ich so unsere ganze Bürokratie denke, die oft ein Weiterkommen der Leute gar nicht ermöglicht. Mhm. Das sind so Dinge, so Schockerlebnisse für mich, wo ich denke, das kann ja gar nicht sein. Es soll ja, unser Ziel soll es sein, dass Menschen wieder vorwärts kommen, aus diesem Sumpf rauskommen.
Also gerade die Obdachlosen.
Genau. Ja. Und dann haben wir eine Bürokratie, die das verhindert.
Und die vielleicht auch für so manchen Obdachlosen Hürden, für manche genau. Hürden aufzeigen, wo sie sagen, nee, da komme ich nicht drüber, schaffe ich nicht.
Alleine packen
sowieso
die das nicht.
Und wenn es dann noch Sachbearbeiter gibt, die vielleicht nicht so den rechten Ton treffen, dann ist es vielleicht gerade ganz aus, weil viele Obdachlosen sicherlich schon auch innere tiefe Wunden mit sich herumtragen, die auch einhergehen mit Enttäuschungen von Menschen. Mhm. Gibt es einen Punkt, wo Ihnen klar war, dass Sie sich für obdachlose, heimatlose Menschen einsetzen möchten?
Also ich war viele Jahre in der Klinik in Mannheim, in einem großen Krankenhaus, Theresienkrankenhaus. Und da habe ich erlebt, immer wieder, wie, wenn Obdachlose eingeliefert wurden, wie man auch, also unter dem Personal, die haben oft Schwierigkeiten gehabt, sich um die Leute zu kümmern, weil die waren oft nicht sehr ansehnlich, haben oft auch sehr stark gerochen. Mhm. Und das war nicht immer so angenehm. Und ich habe dann für mich einfach einmal gefragt, was hätte der Franziskus gemacht, wenn er mit so jemand, er hat ihn ja einen Armen umarmt, hat ihn geküsst, so wird berichtet in seiner Biografie. Das kann man natürlich nicht von jedem verlangen, dass man das macht. Aber ich habe für mich dann die Frage gestellt, nach 15 Jahren Klinik, vielleicht ist es ein Platz für mich, ganz an der Basis zu arbeiten und mich um solche Leute zu kümmern. Und das habe ich dann nach 15 Jahren Klinik auch gemacht.
Sie haben dann die Straßenambulanz Franz von Assisi in Nürnberg mit aufgebaut und dann später die Straßenambulanz St. Franziskus in Ingolstadt, die Sie auch heute noch natürlich leiten. Was ist denn das, eine Straßenambulanz? Fahren Sie da mit einem Auto raus und haben hier Ihr medizinisches Einsatzmobil? Was ist das?
Also so der Anfang war Straßenarbeitstriebwerk, sowohl in Nürnberg wie auch in Ingolstadt. Bald habe ich aber dann gemerkt, man braucht auch eine Anlaufstelle, also wo die Leute kommen können, wo sie sich aufwärmen können, wo sie einfach so miteinander an einem Tisch sitzen, kommunizieren können, so untereinander, so ganz unkompliziert. Und so habe ich dann das umgesetzt und habe dann eine Anlaufstelle, ein Tagestreff und habe neben diesem Tagestreff auch eine medizinische Ambulanz gleich angegliedert. Dieser Tagestreff, da gibt's Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Die Leute können dort duschen, sie können baden, sie bekommen dort frische Kleider. Sie können einfach ungezwungen miteinander kommunizieren miteinander. Sie machen Spiele miteinander und sind eben, ja, wenn man zu uns in die Einrichtung kommt, merkt man das, sind einfach glücklich. Sie sind in einer schönen Atmosphäre, wo sie sich wohlfühlen. Und dann kommen die ganzen Gebrechen, wo die Leute haben, seelischer Art wie auch körperlicher Art, wo das wird dann alles in der medizinischen Ambulanz gemacht. Also die ganzen Beratungsgespräche, die ganze Wundversorgung, die ganze Weitervermittlung an Therapieplätze. Ich mache die ganze Suchtberatung, Alkohol, Drogen.
Und dürfen die denn, wenn die jetzt zu Ihnen zum Aufwärmen kommen, zum Spielen, zum Sprechen, dürfen die denn dann ihren Alkohol zum Beispiel mitbringen oder andere Drogen?
Also wir haben eine Regel, also Regeln in der Einrichtung, die hängen auch aus. Ohne Regeln geht gar nichts. Ein bisschen Regeln braucht man. Also bei uns ist Alkoholverbot, kein Drogenkonsum und auch keine Gewalt. Also Gewalt jetzt nicht nur, dass man jetzt mit den Fäusten aufeinander zu, sondern auch die verbale Gewalt. Ja, das ist bei uns, da schreiten wir sehr schnell ein, aber das kommt sehr selten vor. Die Leute können ihren Alkohol mitbringen und geben den an der Theke ab und bekommen ihn dann wieder, wenn sie die Einrichtung verlassen. Mhm. Und da muss ich sagen, sie halten sich sehr gut dran.
Also es wird angenommen. Ja. Mhm. Schätzungsweise leben ja mehr als 800.000 Menschen auf der Straße. Wenn wir in Großstädten wohnen oder in Ballungsgebieten ein- und ausgehen, dann sehen wir hier und da mal obdachlose Menschen, ja. Aber man fragt sich doch manchmal, wo sind die alle? Wo leben Obdachlose? Mehr in Ballungsgebieten oder auch in ländlichen Gegenden? Was wissen Sie, Bruder Martin?
Also die Leute, die in ländlichen Gebieten obdachlos werden oder wohnungslos werden, die gehen meistens in größere Städte, weil da das Hilfsangebot einfach besser ist. Mhm. Darum ballt sich auch alles in Städten. Mhm. Ja, das sind ja nicht alles jetzt, die, wo jetzt hier in München sind, sind alles Münchner, sondern die kommen vom ganzen Umland. Und so ist es in Ingolstadt genauso.
Oder Berlin, Frankfurt, oder Berlin, genau. In Hamburg ist ein Brennpunkt, ja.
Genau. Und ein Teil übernachtet draußen, die sind obdachlos. Und dann ein großer Teil sind wohnungslos. Das sind Menschen, die in Pensionen untergebracht sind oder in Notschlafstellen. Das sind Menschen, die keinen Mietvertrag haben. Mhm. Und die oder bei Freunden irgendwo unterkommen, eine Zeit lang, ja. Und dann wechselt es immer Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Das ist immer ein stetiger Wechsel.
Mhm. Stimmt das heute noch, dieser Kreislauf? Keine Arbeit, keine Wohnung, keine Wohnung, keine Arbeit?
Das stimmt, ja. Also Leute, die sich irgendwo bewerben, das Erste, was gefragt wird, wie ist Ihr Wohnsitz? Mhm. Und wir haben bei uns in der Einrichtung das so geregelt, dass die den Wohnsitz, also sie können unsere Adresse als Postadresse angeben. Mhm. Das hilft doch schon einigen weiter.
Mhm. Wie sieht denn die Versorgung Wohnungsloser von offizieller Seite aus, also von den Städten und Kommunen?
Mhm. Also wenn ich nehme jetzt zum Beispiel Ingolstadt, die Leute sind in Ingolstadt gemeldet, sind arbeitslos, die müssen sich dann arbeitslos melden. Sie bekommen dann, das kommt dann darauf an, wie lange sie vorher gearbeitet haben, aber jetzt nehme ich einmal Leute, die schon jahrelang keine Arbeit nachgegangen sind, bekommen Hartz IV. Leute, die Hartz IV bekommen, sind automatisch auch krankenversichert, mit wenigen Ausnahmen. Also es gibt auch Ausnahmen, die dann nicht versichert sind, wenn sie vorher in einer privaten Versicherung waren. das ist dann wieder ein ganz eigenes Fall, nur von diesem Hartz IV, von dieser Summe 359 Euro, kann man an für sich nicht groß leben, das muss man auch sagen. Es wird zwar die Miete bezahlt, aber das, was man so zum Leben braucht, das ist einfach zu wenig. Und vor allem werden die Leute, das finde ich ja noch viel schlimmer, die werden ausgegrenzt. Das heißt, sie können an vielen Dingen des normalen Lebens gar nicht mehr teilnehmen. Die sind automatisch ausgegrenzt.
Man könnte vielleicht Gelder beantragen für dies, das, jenes, Ausnahmegelder, aber auch da ist wieder auch ein großer Bürokratismus und man muss es einfach auch wissen. Also ich finde, man muss auch ein Stück weit dann immer so auf Zack und auf Draht sein, aber das sind ja gerade Menschen, die arbeitslos sind, die vielleicht noch psychische Probleme haben, ein Alkoholproblem oder was auch immer nicht. Ja, die Frage, die sich sicherlich viele von Ihnen auch an den Radios stellen, das ist, Bruder Martin, müssen Obdachlose bei diesem Wetter wirklich auf der Straße kommen? Gibt es denn nicht flächendeckend deutschlandweit Unterkünfte, Wärmestuben, was auch immer?
Also es gibt in größeren Städten gibt es so Herbergen, also Obdachlosenunterkünfte, wo die Leute hingehen können. Das Problem ist, also wenn man auch hört, in Großstädten ist wieder einer erfroren und so weiter. Das kommt immer wieder vor, weil es Leute gibt, die nicht in eine Notschlafstelle gehen. Notschlafstellen, muss ich sagen, das höre ich immer wieder von unseren Leuten, gehen sie nicht gern hin, weil das so Massenunterkünfte sind. Mhm. Das spielt oft auch Gewalt eine Rolle, Diebstähle. Und dann haben die Leute einfach auch die Nase voll und sagen, da gehe ich nicht mehr hin, ich schlafe lieber draußen.
Und stimmt es auch, dass Sie sagen, ich gehe da nicht mehr hin, ich bin da nicht sicher?
Ja, also das kommt schon vor.
Ja.
Das ist also, leider muss ich sagen, darum versuchen wir dieses Jahr auch eine Notunterkunft ins Leben zu rufen. Klein, überschaubar, mit einer Person, die dort auch Nachtwache macht. Also da muss auch jemand da sein, wo danach schaut, ein Bereitschaftsdienst.
Also es kommt nicht selten vor, dass Menschen, die wir auf der Straße finden, dass sie eigentlich ein Dach über dem Kopf hätten, vielleicht sogar eine eigene Wohnung, aber aus irgendwelchen Gründen sagen, nein, ich schlafe lieber auf der Straße, ich halte das auch in meiner Wohnung, ich halte das gar nicht aus oder auch in meiner Pension und in die Unterkünfte, da möchte ich auch nicht hingehen, weil Gewalt, vielleicht auch die Verhältnisse dort, denn das ein oder andere Gesicht, den einen oder anderen, den man nicht mag. Gibt es dort eigentlich auch sexuelle Übergriffe? Was wissen Sie darüber?
Da habe ich an sich noch nicht so viel gehört, weil normalerweise ist es so, dass es gibt einen Frauenbereich und einen Männerbereich. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gehört. Was halt immer wieder ist, dass auch diese Pensionszimmer sehr menschenunwürdige Unterkünfte sind. Da bezahlt die Stadt an den Betreiber bis zu 340-345 Euro pro Monat pro Bett. Aber die Unterkunft selber, was ich jetzt so gesehen habe in Ingolstadt und auch in Nürnberg, die sind menschenunwürdig. Und ich denke, die Leute, die da drin wohnen...
Was heißt das konkret?
Also zum Beispiel, dass die sanitären Anlagen völlig chaotisch sind, dass... Das sind zum Teil halbe Baustellen, wo man Leute unterbringt. Wir haben schon Leute untergesehen, die...
So nach dem Motto, was kann noch schlimmer sein, als auf der Straße zu leben, oder?
Ja.
So ein bisschen.
Okay. Und diese Leute finden natürlich nirgends dann irgendwo einen Halt, weil diese Unterkunft, die kann die Leute auch gar nicht stabilisieren. Das ist eben nur...
Höre ich da ein bisschen auch raus, da ist keine menschliche Wärme.
Gar nichts.
Die Gebäude leben nicht. Also genau. Wir würden vielleicht sagen, wieso denn? Ist doch ganz in Ordnung, geht doch. Und die Betreiber tun sicherlich auch ihr Bestes, aber es fehlt vielleicht einfach so eine Wärme, so eine was Menschliches, die Gestaltung. Wohnungslos, obdachlos und krank. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist ein Zitat aus dem Evangelium. Und das tun sie. Das ist mit ihr Anliegen der Straßenambulanz San Franziskus in Ingolstadt. Was bieten sie den Menschen, die von der Straße kommen?
Also wichtig ist, dass die Menschen eine Anlaufstelle haben, wo sie auch ein Stück Heimat finden. Wenn sie zu uns in die Einrichtung kommen, die ist sehr, denke ich, liebevoll und auch wohnlich ausgestattet und es tut den Menschen gut. Jeder von uns braucht ja auch so was Gemütliches, einen gemütlichen Raum. Die Leute bekommen erst einmal, die Grundbedürfnisse werden befriedigt. Das heißt, der Hunger wird gestillt. Sie bekommen Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Sie können einfach so miteinander zusammensitzen, können Zeitung lesen. Das ist auch ganz wichtig, dass sie einfach so, was in der Welt passiert, auch mitbekommen. Sie können baden, duschen, bekommen frische Kleider, können ihre Kleider bringen zum Waschen und ja, halten sich einfach auf. Man könnte das ein bisschen vergleichen wie in einer Wirtschaft, bloß dass es keinen Alkoholkonsum bei uns gibt. Dann gibt es den medizinischen Bereich, da kommen dann die Leute zur Beratung, Suchtberatung, Krankheitsberatung, die ganze Wundversorgung wird gemacht, alles was mit Impfungen zu tun hat, Diagnosen waren auch gestellt, Blutdruck gemessen, der Blutzuckerspiegel wird gemessen und es wird dann weitergegeben, diese Daten an eine Ärztin, mit der ich zusammenarbeite, die hat an sich gleich gegenüber von der Einrichtung ihre Praxis und die arbeitet auch so in unserem Sinne, das ist, finde ich, auch ganz toll und sehr unbürokratisch und hat auch keine Scheu, in ihrer, sag ich mal, edlen Praxis Leute von der Straße aufzunehmen. Das finde ich auch ganz toll.
Aber jetzt kommen wir doch schon auf das nächste Problem zu sprechen. Sie selber, Bruder Martin, Sie sind Krankenpfleger. Das heißt, Sie dürfen schon Blut abnehmen, Sie dürfen Wunden behandeln, aber Sie dürfen keine Medikamente verschreiben. Sie dürfen auch keine Diagnosen stellen in dem Sinn. Also Ihre Tätigkeit ist ein Stück weit eingeschränkt. Sie arbeiten mit der Ärztin zusammen. Doch diese Ärztin wird sicherlich einen Krankenschein haben wollen, weil auch sie muss ja von irgendetwas leben. Wie regeln Sie denn das? Weil Obdachlose sind doch oft nicht versichert, oder?
Also die Leute, die Arbeitslosengeld 2 bekommen oder Hartz 4, sind im Normalfall alle bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Ja? Es gibt aber Ausnahmen. Wir haben immer wieder auch Leute, die nicht krankenversichert sind. Aber das spielt jetzt bei uns in der Einrichtung sowieso keine Rolle, weil wir nichts abrechnen mit den Kassen. Bei uns ist die ganze Hilfe kostenlos. Alles, was wir anbieten, kostenlos. Bei der Ärztin, wenn eine Krankenversicherung besteht, wird es natürlich dann abgerechnet mit der Kasse. Aber ansonsten waren die Leute, die nicht versichert sind, genauso behandelt wie alle anderen Leute auch. Und das finde ich ganz toll. Sogar auf die Praxisgebühr wird verzichtet. Bei den Rezeptgebühren wird es so gemacht, wenn ich von der Ärztin das Rezept bekomme, dass wir diese Rezeptgebühren übernehmen, damit die Leute auch ihre Medikamente bekommen können. Also es soll so sein, dass jeder das bekommt, was er braucht. Das ist, denke ich, wichtig.
Und wie werden denn Ihre Angebote, gerade auch im medizinischen Bereich, wie werden die angenommen?
Die werden sehr gut angenommen. Wir haben von 2008 auf 2009 war ein leichter Rückgang, muss man sagen. Das kommt daher, weil wir immer versuchen, die Leute so schnell wie möglich wieder in eine Arztpraxis zu bekommen.
Was meinen Sie, es war ein Rückgang in was?
In den Pflegeleistungen und in der medizinischen Versorgung.
Weil Sie haben schon noch eine Statistik, die Sie mit Ihrem, Sie machen einen Infobrief alle Vierteljahr, die Penntüte. Und dort lag im Oktober ein Zettel bei, wo man eigentlich entnehmen konnten, dass es immer mehr Essen werden, die Sie ausgeben, dass es doch immer mehr Zulauf auch gibt. Nimmt die Obdachlosigkeit, die Armut zu? Erleben Sie das auch mit?
Also seit ungefähr 2 Jahren muss ich sagen, dass das kontinuierlich steigt. Es fallen immer mehr Leute aus dem sozialen Netz und suchen vermehrt solche soziale Einrichtungen auf. Auch vom Alter her ist es für mich erschreckend, dass sehr viele junge Leute in die Einrichtung kommen.
Macht sich scheinbar auch die Wirtschaftskrise, die Wirtschaftslage bemerkbar.
Das macht bemerkbar und ein großes Problem sind Frauen. Wir haben sicher an die 30% Frauen, die kommen. Was massiv zunimmt, ist einfach die Essensausgabe. Es steigt an für sich so gut wie alles. Und wir sind natürlich froh, wenn es der eine oder andere schafft, aus diesem Sumpf rauszukommen. Das gelingt auch immer wieder, Gott sei Dank. Aber es stehen auch dann gleich wieder sehr viele vor der Tür, neue Leute, die dann in die Einrichtung kommen. Manchmal denke ich, das ist so uferlos. Ja, das hört gar nicht auf und Ingolstadt zum Beispiel ist eine aufstrebende Stadt, durch Audi auch, sehr reiche Stadt, aber es entwickelt sich immer auch eine andere Schiene, die Schiene der Armut, die man auch nicht außer Acht lassen soll.
Wer Ihnen bei Ihrer Tätigkeit behilflich ist, denn Sie sind ja ein Team, Sie machen das ja nicht alles alleine. Wir haben ja jetzt schon gehört, welches Umfang an Angebot Sie haben, wie auch vielleicht Hörer Ihnen helfen können, wie Sie auch mit den inneren Wunden umgehen, was Sie sagen, was Sie so erlebt haben, was Obdachlose, Arbeitslose, Wohnungslose, kranke Menschen brauchen. Darüber sprechen wir gleich. Und wir möchten auch Ihnen, auch heute wieder in der Lebenshilfe, liebe Zuhörer, die Möglichkeit geben, sich einzubringen in die Sendung mit Erfahrungen, die Sie gemacht haben. Vielleicht haben Sie Fragen an die Welt, an Gott, an das Leben und auch an Bruder Martin. Die Straßenambulanz, darüber sprechen wir in Ingolstadt, wohnungslos, obdachlos und krank. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, ja, das habt ihr mir getan. Willkommen bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ja, liebe Zuhörer, Radio Horeb, ist es wichtig, gerade auch armen Menschen eine Stimme zu geben. Heute ist unser Thema wohnungslos, obdachlos und krank. Wir haben Bruder Martin Berni eingeladen. Er hat schon zwei Straßenambulanzen, zwei Einrichtungen für obdachlose Menschen mit aufgebaut. Jetzt momentan leitet er die Straßenambulanz in Ingolstadt, die Straßenambulanz San Franciscus. Und Franziskus hat einmal gesagt, tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst du das Unmögliche. Pater Martin, man könnte manchmal den Eindruck haben, Sie und Ihr Team, Sie schaffen das Unmögliche, nämlich obdachlosen Menschen ein Stück weit eine Heimat zu geben. Erzählen Sie uns jetzt von Ihrem Team. Wer steht Ihnen bei und woher nehmen Sie alle diese Kraft?
Also wir sind ein ganz kleines Team. Angefangen habe ich allein. Ich habe die ersten zwei Jahre allein gearbeitet, habe das Ganze aufgebaut und dann wurde das immer mehr und dann habe ich natürlich Ausschau gehalten nach geeigneten Mitarbeitern und es ist mir gelungen, einen ehemaligen Mitarbeiter, der mit mir schon in Nürnberg gearbeitet hat, der dann eine ganz andere Ausbildung gemacht hat, für Ingolstadt zu gewinnen. Und da bin ich sehr froh, das ist der Herr Oliver Markgraf, der sehr viel Erfahrung von Nürnberg mitbringt und ist auch meine Vertretung in der Einrichtung. Wir zwei, wir sind an sich so das Team. Wir haben seit September letzten Jahres noch einen Zivildienstleistenden, der im Rahmen des von der BDKJ ein freiwilliges soziales Jahr ableistet. Dann haben wir ungefähr noch 12 ehrenamtliche Mitarbeiter, sind meistens Frauenmitarbeiterinnen, die Buchhaltung, Schreibsache im Büro erledigen. Das sind die, wo in der Woche so 2-3 Mal in der Einrichtung sind. Die anderen ehrenamtlichen Mitarbeiter unterstützen uns bei Straßenverkäufen wie Bücherflohmarkt, Kuchenbacken und solche Dinge. Mhm. Also wir sind ein sehr kleines, überschaubares Team mit einer großen Wirkung, denke ich.
Mhm. Und Sie haben auch eine Kleiderkammer und Sie haben uns vorhin schon erzählt, so mancher Obdachloser lässt auch gerne die Kleider bei Ihnen waschen. Wie handeln Sie das?
Also bei uns ist ja besteht die Möglichkeit, dass die Leute duschen und baden können. Und die können natürlich diese Kleider, die sie angehabt haben, die ja zum Teil sehr verdreckt, verschmutzt sind, nicht mehr anziehen, bekommen sie frische, gute Kleidung aus unserer Kleiderkammer. Und das, was sie angehabt haben, entweder wird es gewaschen oder wir müssen es oft auch gleich entsorgen, weil man das einfach nicht mehr
sauber bekommt.
Das wird einfach nicht mehr sauber. Und diese Sachen nehmen die Leute sehr gern an. Also auch, dass die Leute wieder einen Bezug haben auf ihren Körper. Es sind ja Leute, die jahrelang nicht regelmäßig sich gewaschen haben. Das muss man sich ja mal vorstellen. Die einfach dann einmal wieder in den Genuss kommen eines Bades, einer Dusche. Und sie fühlen sich dann einfach wieder wohl, auch dann wieder mit frischen Kleidern.
Das heißt auch, die Männer und Frauen, die zu Ihnen kommen, das wechselt sehr stark oder kommen nach einer Weile, Sie machen das ja jetzt auch schon wieder 3, 4, 5 Jahre oder länger, Da kommen dann nicht immer die gleichen?
Es ist eine Gruppe, die regelmäßig kommt. Dann haben wir eine Gruppe, die nicht so regelmäßig kommt. Das variiert immer, weil dann viele auch wieder auf Entgiftung sind, auf Therapien sind oder auch in Haft. Und es kommen immer wieder neue Leute dazu. Also wir haben einen sehr großen Zulauf.
Dann bieten Sie auch Gesprächsmöglichkeiten an. Sie sagen auch, Sie bieten eine Therapievermittlung und sogar auch eine Entgiftung, also vom Alkohol nehme ich mal an. Doch wie gehen Sie da vor? Ich kann mir vorstellen, dass man da schon ein Stück weit auch ein Fingerspitzengefühl braucht. Wie viel Zeit können Sie sich für diese Gespräche nehmen?
Also wenn man bei uns auch so die Statistiken anschaut, nimmt die Beratung einen immer größeren Raum bei uns in der Einrichtung ein, obwohl bei uns keine Beratungspflicht besteht in der Einrichtung. Die Leute können kommen und brauchen keine Beratung über sich ergehen lassen. Doch das, dass wir immer konstant und auch immer die gleichen Leute in der Einrichtung sind, entsteht ein Vertrauen und die Leute sind dann auch bereit, von sich aus einfach zu kommen und sagen, du, ich möchte mal ein Gespräch. Und in erster Linie geht es einfach darum, es kommen die Leute, das kann man sich so gar nicht vorstellen, die haben alle möglichen Krankheiten, aber die schlimmste Krankheit, wo sie haben, sind die seelischen Verletzungen, wo sie haben. Das nicht erwünscht zu sein, das abgelehnt zu sein, das ist an sich, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganzen Gespräche. Und dann aus diesem ganzen Frust raus, was sie so erleben, spielt natürlich dann Alkohol und Drogen eine große Rolle. Und es ist ja nicht so, dass die jetzt gern Alkohol trinken oder gern Drogen nehmen. Sie sind halt suchtabhängig. Der Körper braucht diese Mittel. Sie wollen ja auch von diesen Suchtmitteln wegkommen. Das ist aber ein sehr weiter Weg, bis man da hinkommt. Und dort die Leute zu begleiten, sie hinzuführen, sie nicht aufgeben, ihnen immer wieder Mut zu machen zu einem Neuanfang, das ist eine große, sage ich immer, das ist Schwerstarbeit, dort dran zu bleiben. Mhm. Und es gelingt dann schon immer wieder, dass Leute auf Entgiftung gehen und von dort auf Therapie. Mhm. Ja. Aber da muss sehr viel erst aufgebaut werden und sie brauchen jemanden, der sie wirklich begleitet. Also ich sage es immer, wie es so an der Hand nehme und mit ihnen ein Stück Weg geht.
Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie schon einfach auch mehr Kapazität da auch brauchen können. Sie lassen bestimmt auch so manch einen gehen und denken, ach, hätte ich doch mehr tun können, oder?
Es ist so, dass wir in der Regel, muss ich sagen, genügend Zeit haben für die Leute. Durch das, dass wir den ganzen Tag offen haben, besteht immer die Möglichkeit in Situationen, wo einer ein Gespräch braucht, dass wir auch da sind. Mhm. Wir arbeiten zum Beispiel nicht mit Terminen, sondern wenn jemand kommt, der Hilfe braucht, dann machen wir das auch an diesem Tag. Das ist, denke ich, eine Stärke von uns.
Die Flexibilität,
Flexibel.
Ja.
Das heißt, der kommt nicht gleich dran, wenn die Zeit ist, aber an diesem Tag waren die ersten Schritte unternommen. Und das ist für die Leute ganz wichtig, dass sie merken, aha, nicht erst in 3-4 Wochen bekomme ich einen Termin, sondern da wird jetzt versucht, jetzt schon was zu machen.
Und wir haben schon eben gehört, eine wichtige Säule ist das Kontinuierliche, nämlich dass auch immer dieselben Gesichter in ihrer Einrichtung zu sehen sind. Nun ist es so, sicherlich kommen viele Menschen auf Sie zu, die sagen, wir würden gerne mithelfen, mitarbeiten oder wir möchten so etwas auch bei uns in unserer Gegend aufbauen oder würden uns helfen, es würde so etwas geben. Was braucht man an inneren und auch äußeren Voraussetzungen?
Also so als eine Voraussetzung, die ganz wichtig ist, dass man selber sehr stabil ist, geerdet ist, dass man ein Mensch ist, der so Mitte im Leben steht, mit beiden Beinen fest verwurzelt. Viel Ausdauer, viel Kraft. Es ist nicht einfach, solche Einrichtungen aufzubauen. Es gibt vielleicht Städte, wo die Kommune sowas in Bewegung bringt, die sowas aufbaut. Aber das kenne ich jetzt weniger, weil ich diese Einrichtung immer von mir aus aufgebaut habe. Und ja, das ist so mein ganzes Herzblut, ist da drin. Meine ganze Freizeit, ein Großteil meiner Freizeit investiere ich einfach in diese Einrichtung.
Also wir würden auch sagen, es ist Ihre Berufung, Sie sehen es als Ihre Berufung.
Genau. Und das muss einem schon klar sein, was da auf einen zukommt. Aber es gibt sicher auch Einrichtungen in Ihrer Umgebung, wo man sich ehrenamtlich engagieren kann, einfach mithelfen kann. Ich denke, dass dort diese Einrichtungen auch froh sind, wenn sie Hilfen bekommen.
Etwas, was Sie bestimmt auch sehr oft bemerken, das ist diese Machtlosigkeit. Also Sie können nur begrenzt helfen, weil gewisse Schritte muss ja jeder Mensch für sich selber gehen. Wie gehen Sie damit um?
Also man kommt selber sehr oft sehr an die eigenen Grenzen, wo man merkt, es geht an für sich nicht mehr weiter. Das, was wir können, das haben wir an für sich gemacht. Und ja, wo ich dann einfach denke, das muss dann jemand anders übernehmen. Also wir müssen auch Dinge abgeben, die wir einfach nicht mehr weiter können. Ja, wo ich sage, lieber Gott, helf einfach und mach du, dass es weitergeht. Wir können jetzt an für sich nicht mehr.
Mhm. Taucht auch so das ein oder andere Mal auch Fragen auf, inwieweit Herr, kann ich jetzt einem Obdachlosen auch zeigen, dass er etwas wert ist in deinen Augen, dass er wertgeschätzt wird und dadurch auch Kräfte bekommt?
Also wir haben immer wieder Leute auch, die früher vielleicht kirchlich engagiert waren. Also ich habe erst letztens mit einem gesprochen, der war sogar Ministrant, der hat erzählt aus seiner Ministrantenzeit.
Also ein Obdachloser.
Ein Obdachloser, ja. Und wir haben junge Leute, die in Heimen groß geworden sind, oft in kirchlichen Einrichtungen, wo dann eben so das Kirchenjahr auch gefeiert wurde, also wo sie auch gemerkt haben, es ist Adventszeit oder es ist Fastenzeit, also wo da auch was gestaltet wurde. Das versuchen wir bei uns in der Einrichtung so auch. Viele Leute, also was für mich schwer ist, dass viele junge Leute sich aufgeben, keine Energie mehr haben, um weiterzukommen in ihrem Leben und wo wir dann versuchen, den Leuten wieder Kraft zu geben, nach vorwärts zu schauen oder wenn sie sagen, es mag uns eh niemand, uns will niemand. Dann sage ich mir, es gibt einen, der mag dich so, wie du bist. Ja, das ist, denke ich, ganz wichtig. Du kannst noch so dreckig sein, kannst noch so abgerutscht sein. Es ist einer da, der dir hilft und es wird immer wieder Menschen geben, die dir auch auf dem Weg, auf dem du jetzt gerade bist, dich einfach weiter begleiten. Mhm. Und das müssen sie aber spüren. Das ist nicht nur in Worten, sondern ich denke, das sind die Taten auch gefragt von uns.
Ja. Es gab ein WG-Wohnprojekt, also Wohngemeinschaftsprojekt, gemeinsam mit Obdachlosen in Nürnberg, auch gemeinsam mit Oliver Margraf, der jetzt Ihr Stellvertreter in Ingolstadt ist. Was ist aus diesem Wohnprojekt geworden? Gibt es sowas auch in Ingolstadt?
Also das Wohnprojekt, das ist entstanden über der Einrichtung, haben wir eine große Wohnung angemietet und da konnten dann 4 bis 5 Obdachlose bei uns mitwohnen, Tür an Tür mit mir oder mit meinem Mitarbeiter. Das hört sich jetzt vielleicht schlimm an, wo die Leute immer wieder sagen, wie kann man denn sowas machen? Da hat man ja nie eine Ruhe. Aber bei uns war es sehr diszipliniert, muss ich sagen, sehr sauber. Und die Leute, die bei uns mitgewohnt haben, die haben bei uns auch in der Einrichtung gearbeitet. Die haben früher gab es diese ABM-Stellen oder diese BSHG-19-Stellen, die jetzt alle abgeschafft sind.
Was war denn das?
ABM-Stellen, das waren
Arbeitsmaßnahmen, ja, und vom Arbeitsamt finanzierte Stellen.
Und diese Arten von Arbeitsmöglichkeiten, die hat man gestrichen, weil die eben Geld gekostet haben, zum Nachteil der Betroffenen. Aber wir haben da ganze Reihe Leute gehabt, die aus solchen Maßnahmen wieder eine Arbeit bekommen haben. Mhm. Und durch das, dass wir so eng, also auch familiär miteinander gelebt haben, ist ja das, was die Leute suchen, Gemeinschaft. Mhm. Die haben eine große Sehnsucht nach Gemeinschaft, weil sie oft aus sehr chaotischen Familienverhältnissen auch kommen, wo so diese Art von Gemeinschaft nicht erfahrbar war oder sehr wenig. Kleine Feiern, Namenstagsfeiern, Geburtstagsfeiern, Weihnachten, das haben wir alles in diesem Rahmen gemacht. Und als ich von Nürnberg wegging, war das an für sich eins von der ersten Dinge, die zugemacht worden sind. Obwohl das sehr gut gelaufen ist. Aber man hat niemanden gefunden, der da mitwohnt. Das ist natürlich immer wieder so eine...
Also kann sich vielleicht jetzt der ein oder andere auch prüfen nach seiner Berufung vielleicht auch, ob seine Berufung ist, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, auch Wohnungslose gehören und Obdachlose gehören sicherlich zu diesen geringsten Brüdern auch.
Ja, also wir werden in Ingolstadt auch so eine Wohngemeinschaft eröffnen in diesem Jahr und einfach Leute, die am Rand gedrängt sind in unserer Gesellschaft, mehr reinzunehmen in unsere Mitte.
So, jetzt habe ich die erste Hörerin am Telefon. Es ist die Frau Mali aus Tuttlingen. Ich grüße Sie herzlich.
Grüß Gott. Also der Dialekt von dem Bruder hat mich ja sehr inspiriert, weil ich ja ganz nahe bei Rottweil, Tuttlingen ist in der Nähe von Rottweil. Und ich möchte ganz kurz unser Nachtlager vorstellen, weil das wahrscheinlich für viele in vielen kleineren Städten auch möglich wäre. Also wir haben seit ungefähr 16 Jahren durch das ökumenische Friedensgebet ist es erwachsen, als damals viele Obdachlose auch erfroren sind in Großstädten, haben die mein Cousin und von der evangelischen Kirche haben das angeregt und haben in der Stadt Tuttlingen angefragt. Wir haben inzwischen hatten wir schon mehrere Wohnungen. Und da sind wir abends zwischen 18 und 19 Uhr da. Da können die Obdachlosen, die Wohnungslosen kommen. Sie sind dann allein in der Wohnung. Sie können sich Essen kochen. Wir haben Essen da, Obst da. Tagsüber, morgens um 9 Uhr, müssen Sie diese Wohnung verlassen. Tagsüber können Sie bei der AWO in der Wärmestube sein. Dort bekommen Sie Frühstück, Mittagessen, frische Kleidung. Mhm. Bei uns können Sie in der Wohnung, also es ist eine richtige Wohnung, wir haben 3 Betten.
Die machen Sie dann wahrscheinlich tagsüber, bringen Sie sie wieder in Ordnung, richten Sie her für den nächsten Abend?
Ja, wir sind ja alles ehrenamtliche Leute. Wir können nicht den ganzen Tag da sein, auch nicht nachts. Aber da gibt es bisher eigentlich gar keine Probleme. Sie haben ein Telefon, wenn jemals Notfall wäre. Es ist auch ein kleines Fernsehgerät da. Manche möchten da, gucken da Kinderfilme an, manche möchten das überhaupt nicht. Die sprechen miteinander. Und wie gesagt, sie haben eine Waschmaschine, sie haben einen Trockner, sie haben eine Badewanne, sie können duschen, baden. Toilette ist eine Altbauwohnung, aber sie ist irgendwie trotzdem wohnlich, gemütlich. Mhm. Und wir haben viele, die kommen jedes Jahr. Also das ist nur in den Wintermonaten. Von November bis März ist dieses Nachtlager.
Und das wird gut angenommen. Sie haben gute Erfahrungen und Sie arbeiten auch immer noch mit.
Ja, und ich bin noch nicht so viele Jahre dabei, aber ich weiß drum, aber ich habe mich jetzt eben auch bereit seit anderthalb Jahren zur Verfügung gestellt, dass ich da auch hingehe. Und da gibt es oft, man darf keine Berührungsängste haben, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und die Menschen so nehmen, wie sie sind. Mhm. Und dann plötzlich entstehen also solche wertvollen oft Gespräche, dass man gefragt wird, warum machen Sie das? Nicht? Mhm. Warum machen Sie das?
Warum setzt du dich für mich ein, ne?
Warum machen Sie das? Und das machen Sie ehrenamtlich und so. Ja, und da habe ich mal ganz spontan gesagt, weil ich ein Herz habe für Obdachlose. Und dann nimmt so ein Obdachloser meine Hand und küsst sie. Und also irgendwie ist das manchmal sehr, sehr berührend.
Ja. Ja. Frau Malay hat uns jetzt erzählt vom Nachtlager in Tuttlingen, das von November bis März eine Wohnung, die zur Verfügung gestellt wird. Zwischen 18 und 19 Uhr können Obdachlose in die Wohnung kommen. Bis 9 Uhr sollten sie wieder verlassen haben. Tagsüber gibt es eine Möglichkeit, sich in der Einrichtung der Arbeiterwohlfahrt, der AWO, aufzuhalten. Bruder Martin, was sagen Sie dazu?
Toll. Vor allem hat mich jetzt gefreut, dass jemand aus Tuttlingen da ist, aus meiner näheren Heimat. Und es freut mich immer wieder zu hören, was so entsteht in den Städten. Das ist einfach schön, was da so einfach für Initiativen einfach entstehen. spontan oft auch und dann über längere Jahre auch Bestand haben. Mit sehr viel Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das finde ich ganz toll.
Mhm. Ja. Frau Mahler, vielen Dank. Ja, Bruder Martin, wir kommen so langsam ans Ende. Eine meiner Lieblingsfragen und auch gerade, wenn man so eine wichtige Arbeit macht, wie Sie die machen, das ist so, ja, welche Visionen haben Sie für die Zukunft? Was wünschen Sie sich?
Was ich mir wünsche, jetzt einmal, was unsere Einrichtung betrifft, dass wir mehr Platz bekommen, weil wir fast aus allen Nähten platzen. Und da zeichnet sich auch was ab, dass wir jetzt da größere Räumlichkeiten bekommen. Was ich mir wünschen würde, so von der Gesellschaft, mehr Akzeptanz, was obdachlose, wohnungslose Menschen betrifft, Suchtkranke. Jeder hat seine Geschichte, warum er in so eine Situation gekommen ist. Durch Alkohol, Drogen. Und ich denke, uns als Christen steht es auch nicht zu, dass wir Leute verurteilen oder Leute an den Rand setzen, sondern den Leuten einfach nach unseren Möglichkeiten Hilfen anbieten oder sie weitervermitteln an Einrichtungen, wenn man selber jetzt nicht, sage ich einmal, wenn man selber Berührungsängste hat, dann einfach Hilfen weiter, die Hilfe anbieten in andere Einrichtungen. Das würde ich mir wünschen, weil immer wieder stoße ich auf, wenn ich Vorträge halte, auf ja, Vorhaltungen, das sind arbeitsscheue Menschen, die wollen nicht arbeiten, die sind faul, die könnten ja was tun. Wir vergessen, dass da eine Geschichte dahinter steht mit sehr viel Leid. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen nach unseren Kräften zu helfen.
Nun, wenn wir durch die Straßen gehen, begegnet uns von Zeit zu Zeit ein Obdachloser, Jugendliche oder auch Frauen mit Kindern, die auch vielleicht von uns Geld möchten. Sie machen den Eindruck, als seien sie obdachlos. Doch man hört auch die ein oder andere Geschichte, dass es Schlepperbanden gibt, die Menschen beauftragen, zwingen zum Betteln. Es fällt uns manchmal schwer, wann wir geben sollten und wann wir uns besser zurückhalten. Können Sie uns da noch einen Tipp geben?
Also es gibt leider auch bei uns, es gibt ja überall diese Schlepperbanden. Generell muss ich sagen, geben wir kein Geld aus. Also die Leute, die kommen zu uns, die wo fragen nach Geld, die bekommen kein Geld, sondern wenn jetzt zum Beispiel jemand Windel braucht oder Babynahrung, dann kaufen wir das im Drogeriemarkt. Wichtig ist, wenn ich einem begegne auf der Stadt, ich meine,
auf der Straße?
Ja, auf der Straße. Vielleicht einfach einen netten Gruß.
Mhm. Ja. Also schon in die Augen gucken,
grüßen. In die Augen schauen, grüßen. Was verkehrt wäre zu sagen, du bist, wenn es ein Junge ist, du bist noch jung, du kannst arbeiten gehen. Dann sind die Probleme schon vorprogrammiert, was dann passiert. Wichtig ist einfach, wenn ich nichts mit den Leuten zu tun habe, will einfach vorbeizugehen, nicht zu reagieren und wenn ich was helfen möchte, vielleicht, wenn jemand Hunger hat, aus der Bäckerei ihnen was zum Essen geben.
Also Geld würde, sollte ich dann fragen, hast du Hunger?
Genau.
Oder hole ich einfach was und drücke es ihm in die Hand?
Genau, also ich kann fragen, ob ich was zum Essen habe und dann merkt man schon, was derjenige dann auch sagt. Also Geld würde ich jetzt keins geben. Also das ist bei uns so auch geregelt, dass wir kein Geld geben. Mhm. Und diese Schlepperbanden, diese Kolonnen, wo da unterwegs sind, das ist sehr, sehr schwierig. Also auch für uns sehr schwierig. Die kommen zwar zu uns nicht so in die Einrichtung rein, aber die vermitteln natürlich ein sehr negatives Bild für die Obdachlosen. Mhm. Ja, also weil die nämlich sehr fordernd sind und oft auch sehr
Oftmals ja auch mit kleinen Schildchen, genau, wo sie Lebensgeschichten, genau, aufschreiben, mhm, oder manchmal sind sie auch behindert oder bei uns in der Stadt sitzt manchmal jemand, der auch sein krankes Bein zeigt, wo wirklich, das geht ja ans Herz, da kann ja kein Mensch, ob jetzt Christ oder ob jetzt jemand, der einfach ein offenes Herz hat, ein weites Herz und gerne helfen möchte, das lässt ja niemanden kalt, ja?
Also wir machen das immer so, wir weisen niemand ab. Es kriegt bei uns jeder was zu essen. Also auch wenn jemand kommt aus so einer Kolonne, aus so einer Gruppe, die bekommen von uns dann Lebensmittel mit. Aber das spricht sich dann sehr schnell rum, dass es kein Geld gibt. Und dann reduziert sich das von selber, ja. Mhm. Und das Schlimme ist, da habe ich vor 2 Jahren eine ganz schlimme Sache erlebt bei uns in der Stadt. Sie benutzen natürlich Behinderte, gerade so in der Vorweihnachtszeit. Die werden irgendwo abgestellt in der
also
Stadt.
Schlepperbanden
jetzt. Weil die natürlich dann auch gerade vor Weihnachten das Herz der Menschen erweichen.
Ja.
Und dann sieht man noch jemand ohne Beine. Das war jetzt bei uns in Ingolstadt der Fall. Das sind arme, wirklich arme Leute, die auch von diesem Geld, das da eingesammelt wird,
bringt es da was, bringt. Die Polizei dann auch zu holen oder dazu sagen, da steht einer, gut, wohnungslos, obdachlos und krank. Wir haben über die Straßenambulanz in Ingolstadt gesprochen. Bruder Martin Berni war unser Gast. Er ist der Leiter der Straßenambulanz. Er hat sie mit aufgebaut und er führt sie zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeitern und zusammen mit Oliver Markgraf. Wir möchten Ihnen ganz herzlich danken, Ihnen und Ihrem Team, dass Sie sich für die Ärmsten der Armen mit einsetzen, für die Obdachlosen hier bei uns in Deutschland, ganz speziell in Ingolstadt. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute, Gottes reichen Segen. Wir haben schon gehört, Sie halten Vorträge, ich nehme an, im Umkreis Ingolstadt.
Na, das geht.
Oder wo immer man Sie einlädt.
Ich war zum Beispiel vor einigen Wochen in Leipzig. Also der Radius ist sehr groß.
Also,
wenn ich es frühzeitig weiß, dann kann ich das organisieren.
Liebe Hörer, Sie haben es gehört. Wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten, auch mit Bruder Martin und sagen, ja, ich hätte gerne einmal etwas von ihm gehört, auch für die gesamte Kirchengemeinde. Sie möchten einen Vortrag organisieren oder auch Frau Mali eben hat mir gesagt, dass wir Ihre Rufnummer weitergeben dürfen. Dann wenden Sie sich doch bitte an unseren Hörerservice. Die Rufnummer, das ist die 0700 7525 7525. Die Informationen können Sie natürlich auch aus dem Internet entnehmen. Frau Marlies Telefonnummer jetzt nicht. Die gibt Ihnen nur der Hörerservice, die müssen wir schützen. Aber die Kontaktdaten von Bruder Martin und von der Straßenambulanz in Ingolstadt. Dann, liebe Zuhörer, wenn Sie nicht alles gehört haben und sagen, das war so interessant, dann laden Sie sich die Sendung doch einfach runter von unserer Homepage www.horeb.org oder rufen meine Kollegen vom CD-Dienst an 0700 7525 7520. Wenn Sie diesen Dienst in Anspruch nehmen, danken wir Ihnen für eine Spende. Für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten Tag?
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.